Detektor FM. Zurück zum Thema.
Bei der Technikmesse CeBIT geht es zurzeit um technische Innovation, aber auch, wie immer, um Datensicherheit. Aber nicht Sicherheit der Daten, nein, ich meine jetzt Sicherheit durch Daten. Eine neue Datenbank muss her, sagt das Bundesverwaltungsamt, für mehr Sicherheit im Flugverkehr. In Zukunft möchte die Behörde über jeden Fluggast, der in Deutschland in einen Flieger steigt, Informationen sammeln, zum Beispiel Name, Anschrift, Sitzplatz und Essenswunsch, der Klassiker der Fluggastdaten. Datenschützer sind natürlich wenig begeistert von dem Vorstoß. Warum? Das besprechen wir mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Hallo, Herr Sander.
Hallo.
Die Daten, die da gesammelt werden, das sind doch eigentlich Daten, die die Fluglinien auch jetzt schon über uns sammeln. Was ist so schlimm an dieser neuen Datenbank?
Also die Daten werden halt von Airlines deswegen gesammelt, um einen bestimmten Service gewährleisten zu können, um natürlich auch den Ablauf im Flugverkehr regeln zu können. Das bedeutet eben, wenn ich einen Flug buche und meinen Sitzplatz dazu buche, dann möchte ich da auch da eben dann sitzen. Wenn ich einen Anschlussflug habe, möchte ich den entsprechend auch erreichen. Und dafür sammeln Airlines diese Fluggastdaten. Diese sollen nun eben auch an Ermittlungsbehörden weitergegeben werden, um dann eben ja, Terroristen und Schwerstkriminelle zu fassen und zu fangen. Das Kernproblem ist, dass es sich dabei eben um eine anlasslose und verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung handelt. Die Daten sollen für 5 Jahre auf Vorrat gespeichert werden. Und diese Daten von den Airlines sind natürlich auch nur begrenzt verifizierbar. Denn wenn dort falsche Angaben gemacht werden, dann ist das Problem, dass ich eben möglicherweise nur meinen Anschlussflug verpasse. Wenn aber diese Daten dann von Ermittlungsbehörden ausgewertet werden und daraus dann zum Beispiel ein Terrorismusverdacht konstruiert wird, dann gehen hier die Grundrechte möglicherweise eben in Gefahr.
Aber wovor fürchten Sie sich, dass das BKA, weil es jetzt denkt, ich habe Steak gegessen statt Salat, glaubt, dass ich ein Terrorist bin? Also wie kann man da einen Terrorismusverdacht rauskonstruieren?
Ja, das ist uns auch komplett fraglich, wie da jetzt eben genau diese Daten analysiert werden sollen. In dem Gesetz steht drin, dass eben zum einen dieser Datensatz genutzt werden soll, um daraus Muster zu erkennen, mit denen man dann wiederum diesen ganzen Fluggastdatensatz abgleicht, um dann eben Verdächtige da zu generieren. Es heißt ja auch in der Begründung der EU-Kommission, es handelt sich ja um eine EU-Richtlinie, die jetzt umgesetzt wird, dass man durch diese Maßnahme bisher unbekannte Verdächtige finden will. Und das bedeutet im Grunde, man generiert neue Verdächtige. Und insbesondere, wenn man eben in die USA schaut, wo es dieses System schon sehr viel länger gibt, sieht man eben, welche Probleme daraus erwachsen können. Denn dort gibt es sowas wie No-Flight Orders. Das bedeutet eben, dass bestimmte Leute, die eben unter Terrorismusverdacht stehen, nicht an Bord dürfen. Die machen diese Datenanalyse, wie sie jetzt in Europa geplant ist, eben schon länger. Und auf diesen No-Flight-Listen stehen zum Beispiel dann berühmte Persönlichkeiten oder aber auch zum Beispiel schon mal ein 3-jähriges Kind, was dann unter Terrorismusverdacht nicht mitfliegen durfte. Und daran erkennt man, dass eben viele Fehler auch bei dieser Datenanalyse auftreten und Leute völlig zu Unrecht in das Visier von Ermittlungsbehörden geraten.
Sie kritisieren, dass diese Überwachung anlasslos ist. Haben Sie einen besseren Vorschlag?
Ja, zum einen gibt es ja jetzt schon sehr, sehr viele Daten, die im Flugverkehr auch übermittelt werden. Das sind sogenannte API-Daten, also Advanced Passenger Information. Das bedeutet also Passinformation, wo dann eben der Name, das Geburtsdatum, die Nationalität mit aufgenommen ist. Diese Informationen werden bereits schon übermittelt. Und warum jetzt zum Beispiel Informationen dazukommen sollen, wie schwer ein Gepäckstück ist oder neben wem man im Flugzeug sitzt, ist völlig unerklärlich. Es gibt eben auch seitens der Sicherheitsbehörden überhaupt keine schlüssige Begründung, warum diese Maßnahme in irgendeiner Art und Weise sinnvoll im Kampf gegen Terrorismus sein soll. Alles, was wir hier hören, sind eben Anekdoten. Und deswegen sind wir auch nicht davon überzeugt, dass diese Maßnahme tatsächlich zu mehr Sicherheit führt. Denn es ist ja auch so, dass wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht, das Ganze nicht einfacher wird, indem man den Heuhaufen einfach vergrößert.
Aber machen Sie sich damit nicht auch ein bisschen einfach, wenn Sie sagen, das sind nur Anekdoten? Ich meine, Terrorfälle gibt es zum Glück, muss man sagen, auch nicht viele. Und deswegen sind es natürlich Anekdoten, mit denen da argumentiert wird. Eben Erfahrungswerte, ein paar einzelne Fälle, über die man da sprechen kann.
Ja, es ist aber auch so, dass wenn man sich eben insbesondere die letzten Terroranschläge anschaut, dass diese Leute auch schon immer im Visier von Ermittlungsbehörden waren, auch ohne diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten und hier eher die Vernetzung dieser Sicherheitsbehörden oder die Weitergabe von Informationen das große Problem war. Also, dass die Sicherheitsbehörden mit den Daten, die sie eben hatten, versagt hatten, um dann eben die entsprechenden Verdächtigen auch im Vorfeld möglicherweise sich genauer anzuschauen. Und hier sehen wir eigentlich eher das Problem, weil, wie gesagt, es kommt eben jetzt der Fall, dass man diesen Datenhaufen, der jetzt schon besteht und den man jetzt offensichtlich schon nicht unter Kontrolle hat, einfach nur weiter vergrößert und hinzu kommt, dass es eben auch schlichtweg gegen Grundrechte verstößt. Wir haben zwei Urteile vom Europäischen Gerichtshof zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, wo eben klar gesagt wird, dass diese anlasslose und verdachtsunabhängige Massenüberwachung gegen europäische Grundrechte verstößt. Es gibt derzeit auch ein Verfahren gegen ein Abkommen mit Kanada, wo es darum geht, eben selbige Fluggastdaten, die jetzt in Europa ausgewertet werden sollen, an die kanadischen Behörden dort zu übermitteln. Dort hat bereits der Generalanwalt gesagt, dass dieses Abkommen, was sehr ähnlich ist zu diesem entsprechenden EU-PNR jetzt, auch mit europäischen Grundrechten schlichtweg nicht vereinbar ist. Und das kommt ja sozusagen noch hinzu, also diese juristische Dimension, dass diese Maßnahmen einfach schlichtweg grundsätzlich gegen Grundrechte verstoßen, weil hier eben ermittelt wird, obwohl es überhaupt keinen Anfangsverdacht gibt und Leute dann eben zu Verdächtigen kreiert werden. Und Sie hatten ja die CeBIT angesprochen, wo jetzt eben auch die technischen Maßnahmen vorgestellt wurden. Hier wurde gesagt, dass 0,07% der Datensätze dann händisch durch die Mitarbeiter des Bundeskriminalamts ausgewertet würden. Bei 170 Millionen Flugreisen sind das 119.000 Datensätze, also potenziell 119.000 neue Verdächtige pro Jahr, die künftig eben entsprechend überwacht und analysiert werden müssen. Und ob man damit wirklich effektiv und effizient gegen Terrorismus vorgehen kann, bleibt durchaus ja fraglich.
Ich möchte nochmal auf die Vernetzung der Sicherheitsbehörden untereinander kommen, die Sie ja angemahnt haben. Genau so argumentiert ja die Bundesregierung und sagt, wir setzen ja jetzt hier eine EU-Richtlinie um uns besser mit unseren Partnern, Großbritannien, Frankreich, Ungarn haben bereits solche Programme, um uns besser mit unseren europäischen Partnern zusammenzusetzen. Ist das nicht eine wirkungsvolle Methode, wenn man sich jetzt da mal zusammensetzt und letztlich an einem gemeinsamen Standard arbeitet?
Eben nicht, weil das Problem ist ja, wie gesagt, wenn wir uns die vergangenen Terroranschläge anschauen, ist es zum Beispiel in Belgien so, dass schlichtweg in Brüssel die Polizei zum Beispiel einfach nicht miteinander zusammenarbeitet, weil es da verschiedene Polizeibehörden gibt. Das Problem ist auch hier wieder, es gibt einige Länder, die diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten schon haben. Aber auch dort wissen wir nicht, dass da erfolgreich gegen Terrorismus vorgegangen werden kann. Auch in den USA gibt es diese Maßnahme schon weit über 10 Jahre. Und auch dort wissen wir nicht, dass man damit mit dieser Maßnahme erfolgreich gegen Terrorismus vorgehen kann. Und insgesamt in Europa haben wir dann einen milliardengroßen Datensatz, der dann halt zwischen den nationalen Behörden auch immer wieder ausgetauscht werden muss. Und auch hier wissen wir seit der Vergangenheit, wenn man etwa sich das Schengener Informationssystem anschaut, dass hier viele Mitgliedstaaten an diesem Austausch überhaupt nicht mitmachen. Also dass Datenbanken zwar gebildet werden, die dafür genutzt werden sollen, dass Daten ausgetauscht werden, aber die Mitgliedstaaten diese Datenbanken schlichtweg teilweise nicht ordentlich benutzen. Und da muss man sich schon fragen, ob man bestehende Maßnahmen nicht einfach erstmal überprüft, ob sie überhaupt sinnvoll sind im Kampf gegen Terrorismus und gegebenenfalls verbessert, bevor man jetzt weitere neue Infrastrukturen zur Verfügung stellt, bei denen man überhaupt nicht weiß, ob sie eben wirksam sind und die gleichzeitig noch eben klar gegen europäische Grundrechte verstoßen.
Ist das am Ende vielleicht eine Hoffnung von Ihnen, dass die Behörden einfach damit überfordert sind und diese Daten gar nicht auswerten können, gar nicht dazu kommen, die Verdächtigen zu generieren, die neuen?
Nein, auf keinen Fall ist das jetzt meine Hoffnung, dass Sicherheitsbehörden überfordert sind. Ganz im Gegenteil. Also eine effiziente und effektive Ermittlungsarbeit ist ganz in unserem Sinne, weil wir wollen ja auch, dass eben Terroristen frühzeitig in das Visier von Ermittlungsbehörden geraten. Nur muss man sich eben überlegen, welche Maßnahmen dafür überhaupt geeignet sind. Wir haben ja seit den Terroranschlägen 2001 auf das World Trade Center unfassbar viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, die sozusagen zu einer Totalüberwachung des menschlichen Lebens immer näher kommen. Und hier wird aber gleichzeitig nie überprüft, ob diese Maßnahmen überhaupt sinnvoll sind im Kampf gegen Terrorismus. Und anstatt den Ermittlungsbehörden immer weiter neue Kompetenzen einzuräumen und eben sie möglicherweise sogar eben in diese Situation zu bringen, dass sie überfordert sind, muss man danach schauen, welche Maßnahmen, die jetzt bestehen, sinnvoll genutzt werden können, vielleicht auch ausgeweitet werden können oder eben aber auch zurückgefahren werden müssen, weil sie Sicherheitsbehörden überlasten und aber eben auch Grundrechte bedrohen.
2018 soll diese neue Datenbank fertig sein. Die Gesetzesgrundlage dafür, die ist aber noch gar nicht auf dem Weg, also zumindest noch nicht besonders weit. Ich versuche es nochmal. Ist das vielleicht Ihre Hoffnung, dass es am Ende daran scheitert, dass die Politik einfach nicht schnell genug hinterherkommt ihren eigenen Forderungen?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten relativ zügig durch den Bundestag verabschiedet werden wird. Es handelt sich ja eben um eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss. Das wird jetzt auch in allen Mitgliedstaaten passieren. Und da man eben auch im Rat damals die Bundesregierung diese Maßnahmen vorangetrieben hat, als einer der starken Mitgliedstaaten, ist davon auszugehen, dass jetzt hier eben sich auch eine entsprechende Mehrheit bei der Großen Koalition findet, dass diese Maßnahme auch relativ zügig wahrscheinlich und ohne viel Diskussion durch den Bundestag gepeitscht wird, um eben dann sich am Ende hinzustellen und wieder mit sicherheitsesoterischen Maßnahmen sich profilieren zu können im Kampf gegen Terrorismus.
Auf der CeBIT wurden die Pläne für die deutsche Fluggastdatenbank vorgestellt. Warum ihm dieses Projekt Sorgen macht, hat uns Alexander Sander erklärt vom Verein Digitale Gesellschaft. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk Ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.